Unser heutiger Gast hat Biologie und Molekularbiologie in Düsseldorf und Bonn sowie in Davis und in Stanford in Kalifornien studiert und 2002 mit einem PhD in Molekularbiologie abgeschlossen. Er war unter anderem als Engagement Manager bei McKinsey, als Direktor bei der Bertelsmann Stiftung und als Consultant für die Weltbank tätig. Er ist Gründer und CEO von Fineo, einer GAG, die sich selbst als gemeinnütziges Analyse- und Beratungshaus bezeichnet. Die Vision von Fineo ist eine offene, nachhaltige und friedliche Gesellschaft, in der Gutes tun mit Wirkung das gemeinsame Handeln leitet. Seit 2021 ist unser Gast außerdem Co-CEO von Nixdorf Kapital und Mitglied in weiteren Bei- und Aufsichtsräten. Auf seinem LinkedIn-Profil ruft er uns allen zu, worum es ihm geht. Let's achieve impact together. In mehr als 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Für Friedrich Bergmann, den Begründer der New Work-Bewegung, war es von Anfang an wichtig, nachhaltig zu denken. Schon in den 1980er Jahren warnte er vor den vier Tsunamis, der immer größer werdenden Schere zwischen unglaublichem Reichtum und schrecklicher Armut, die Verschwendung unserer natürlichen Ressourcen, die Zerstörung unseres Klimas und die Zerstörung unserer Kultur. Welche Rolle kann dabei das Thema Impact Investment spielen? Und wie genau geht das eigentlich? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns den Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Dr. Andreas Rickert. Andreas.
Hallo Michael.
Herzlich willkommen.
Dass du zusammenkommst.
Ja, danke. Also ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Als langjähriger Leser des Management Magazin hast du da einige tolle Artikel schon gehabt und deine Story ist so besonders und so wichtig für die Zukunft unserer Idee von New Work und für die Zukunft ja auch unseres Planeten. Und auch wenn du sicherlich nicht alleine die Welt retten kannst, aber das, was du machst, wie du es machst, das beeindruckt mich sehr und deswegen bin ich ganz froh und dankbar, dass du hier bist.
Dann erstmal danke für die wertschätzenden Worte. Das nehme ich mal so an, auch wenn ich es natürlich gleich im Gespräch ein wenig einkassieren will.
Ja, natürlich.
Wie ich dazu gekommen bin.
Ja, und dann schmeiße ich dir auch gleich die erste Frage rüber. Da kannst du dann schon ein bisschen einkassieren. Ich werde es dann immer wieder zurückholen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Ich hoffe, dass so die Grundzutaten schon immer angelegt waren. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber irgendwie was Gutes zu tun und die Welt besser zu machen, das war schon immer da. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass ich Ökologie studiert habe, weil eben meine Grundidee schon irgendwie immer war, etwas Positives zu tun und daran hatte ich auch Spaß. Deswegen bin ich auch sozialisiert in dieser ganzen Nachhaltigkeits- oder Naturschutzszene. Habe damals schon als Jugendlicher eine Jugendschutzorganisation für Wald gegründet. Also insofern ist das alles immer schon da gewesen. Jetzt hast du am Anfang einmal diese großen Bausteine aufgelistet. Stanford, McKinsey, Weltbank, Bertelsmann Stiftung. Das klingt dann immer relativ bold und beeindruckend. Die Namen sind es auch, aber am Ende des Tages muss ich auch ganz ehrlich sagen, und den Disclaimer will ich gerne an den Anfang stellen, das waren alles auch eher Zufälle, dass das so passiert ist und deswegen siehst du auch vor dir einen zutiefst dankbaren, ja, demütigen Menschen, dass ich alles das bis jetzt machen durfte und dass ich heutzutage auch die Möglichkeit habe, an vielen Stellen zu wirken und eben genau meiner Grundmission, die Welt ein wenig besser zu machen, auch nachkommen darf, weil das darf man nicht als selbstverständlich hinnehmen und deswegen bin ich mir dessen bewusst, dass es viele Zufälle sind und es macht unglaublich viel Freude.
Ja, du bist auch noch humble, das hätte ich bei der Einladung natürlich noch dazu sagen können. Aber erzähl mal ein bisschen, wie passiert das? Also man kommt ja nicht ganz von alleine auf die Idee, jetzt eine Naturschutzorganisation zu gründen. Bist du durch Eltern oder Umfeld, wie bist du geprägt worden, dass du auf die Idee gekommen bist?
Ja, okay, wenn wir so ein bisschen in der Historie ganz zurückgehen, liegt es natürlich auch an dem Elternhaus und an dem Umfeld, in dem man aufwächst und auch dort nicht nur die Tatsache, dass man eben als Mensch in Deutschland ohnehin schon sehr privilegiert ist, wenn man da geboren ist, bin ich im Sauerland geboren, in eine großartige Familie, wo man sich auch nicht viel Sorgen machen musste. Das muss man natürlich auch wissen, in einer Zeit, in der ich dann als Jahrgang 74 aufgewachsen bin, war alles relativ starr und klar, aber das hat eben auch wenig Sorgen grundsätzlich mit sich gebracht und Eltern halt einfach ein gutes mittelständisches Haus, würde ich einfach mal sagen, wo ich herkomme. Sicherlich ein Faktor ist, dass ich der jüngste von drei Kindern bin. Und ich habe da auch durchaus mal interessante Studien gehört, dass es so ist, dass wenn man in einer Geburtenreihenfolge relativ weit hinten kommt, dass man dann risikobereiter ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil man immer diese Sicherungsnetze hat. Eine 10 Jahre ältere Schwester, die dann Ärztin geworden ist, ein 5 Jahre älterer Bruder, der Jurist ist. Damit sind schon mal 2 ganz klassische Karrierewege auch abgesichert. Und dann kann man eben auch sehr viel risikoreicher sein, sowohl als Teenager und Jugendlicher. Also ich fand es schon beeindruckend, dass meine Eltern mich haben mit 15 4 Wochen lang ein Interrail machen lassen, zu einer Zeit, wo wir keine Handys hatten und ich war einfach mal weg. Also das ist schon auch ein Freiheitsgrad, aber auch ein Gefühl von Verantwortung und Selbstverantwortung, was man dann frühzeitig lernt, als auch natürlich in der späteren Karriere, dass man einfach weiß, okay, wenn das halt mit Biologie, was erst einmal eher als brotlos eingestuft wurde zu der Zeit, als ich es gemacht habe, nichts wird, dann werden die beiden Großen mich schon auffangen. Also ich glaube, das gehört schon so ein bisschen mit dazu, dass ich auch risikobereiter war oder sein durfte, weil ich einfach natürlich in einem sehr behüteten Kontext groß geworden bin. Und das prägt und das zieht sich dann vielleicht auch in die nächsten Stationen mit rein. Also wenn du eben diese Sequenz aufgemacht hast von den tollen Sachen, dann war das, und das ist das, was ich mir vielleicht zuschreibe, neben den glücklichen Umständen, eine Sache, die ich mir selber zuschreiben kann, dass ich häufig den Mut hatte, zu springen an einer Stelle, wo eigentlich ein anderer Weg determiniert gewesen wäre. Also, ich mache es an 2 Punkten fest. Wenn man promoviert an 2 guten Einrichtungen, nämlich Stanford und Max-Planck-Institut, dann ist eigentlich der Weg vorgeprägt, dass man ganz gut auch in der Wissenschaft Karriere machen kann. Ich habe es nicht gemacht und das war schon, muss man sagen, auch aus Selbsterkenntnis, weil ich festgestellt habe, dass die anderen alle besser waren an diesen Einrichtungen. Die haben schon Nature Paper geschrieben oder dergleichen, da sah ich mich nicht. Aber es war auch, dass ich nicht nur weggedrängt wurde, sondern dass ich auch merkte, ich habe nicht so richtig Lust, Forscher zu sein. So, aber dann trotzdem nicht den nächsten Schritt zu gehen und sagen, ich mache dann ein Postdoc an einer anderen guten Einrichtung, sondern zu sagen, ich gehe, liegt eben daran, dass ich nicht so viel Angst hatte, einfach mal zu springen. Natürlich ist es einfacher, dann zu einer Institution wie McKinsey zu springen. Da landet man relativ weich, aber nichtsdestotrotz ist es ein Ausweichen. Und dann der nächste Schritt war irgendwann mal dann zu merken, okay, wenn man halt 4 Jahre bei McKinsey war, dann war man Engagement Manager. Das ist so der nächste Schritt, der dann eigentlich folgt, dass man dann irgendwann Junior Partner wird. Dann zu sagen, okay, den Schritt gehe ich nicht. Auch da gehört zur Wahrheit, ich war in meiner Peer Group nie der, der als erster promoted worden ist, sondern immer eher einer der hinteren, was aber auch vielleicht daran lag, dass ich einfach auch Sachen gemacht habe, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz dann zu sagen, ich werde nicht Partner oder ich versuche es nicht zu werden, garantiert man eh nie, sondern ich gehe dann in die Bertelsmann Stiftung. Eine tolle Einrichtung, aber gehaltstechnisch natürlich schon erstmal wieder einen Schritt zurück oder 2 versus dann irgendwann mal McKinsey Partner zu werden. Auch das liegt daran, dass ich einfach keine Scheu hatte, was Neues auszuprobieren und vielleicht noch 2. Punkt, dass mich, auch wenn ich natürlich gerne auch Geld verdiene, die monetäre Seite nie meine Hauptmotivation war und das gibt einem durchaus viele Freiheitsgrade, wenn man nicht nur mal denkt, man muss das Gehalt ständig erhöhen. Also insofern vielleicht mal 2 konkreten Beispielen gezeigt, dass ich ja viel Glück hatte, aber vielleicht auch 2 Sachen mit reinbringen konnte. A, nicht eine Fixierung auf Geld. Und B, immer wieder auch geguckt habe, wo ich wirklich Lust zu habe, was wirklich auch meinen Interessen entspricht und dann konsequenterweise auch dann den Mut hatte zu springen.
Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal gedacht hast, fuck, unser Planet geht vor die Hunde, wenn ich mich nicht kümmere?
Ja, ich bin ja eben auch sehr weit in meine eigene Historie zurückgegangen und wir sind eben, auch wenn es vielleicht ein Begriff ist, mit dem wir heute nicht mehr konfrontiert werden, aber mit dem Waldsterben groß geworden. Und wir sind auch mit Tschernobyl groß geworden. Und das waren schon 2 Sachen, die, auch wenn ich eben davon gesprochen habe, dass ich mich immer sehr behütet gefühlt habe, in meinem Kleinkosmos auf einer oberen Ebene mir durchaus Sorgen gemacht haben. Insbesondere, weil ich nämlich doch den Eindruck hatte, gerade als Kind und bei solchen Großthemen, dass man ausgeliefert ist. Dass da also wirklich große Sachen passieren und die Welt eher heruntergeht. Ich habe dann auch gerne als Teenager mal gesagt, ich habe das Privileg, im Zenit zu leben und dann geht das alles wirklich runter. Also insofern, das waren schon so Grundgefühle und Grundängste. Das Schöne ist aber auch, Diese beiden Themen sind dann auch irgendwann weg gewesen. Nicht, dass Atomkraft nicht ein Problem weiter sein könnte, aber man sieht, man kann daran gehen, man kann Lösungen finden. Waldsterben ist zumindest in der Art, wie wir es damals kannten, nicht mehr das Thema. Also insofern kann man vielleicht auch diesen beiden Grundängsten, die ich hatte, auch ableiten, dass man auch Großprobleme in der Gesellschaft, auf der Welt angehen kann. Und das ist vielleicht auch Motivation für mich, aber hoffentlich auch für uns als Gesellschaft, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu gucken, wo finden wir Lösungen.
Lass uns ruhig nochmal einmal wieder zurückspringen in die jüngere Vergangenheit. Weg von McKinsey hin zu Bertelsmann. Dann hast du nochmal einen Sprung gemacht, Thema Weltbank. Was hat dich damals, was waren so die Motive für Wechsel? Wie hast du solche Entscheidungen getroffen, erst zu Bertelsmann zu gehen, dann den nächsten Schritt zu gehen?
Ich hoffe, ein wirkliches, ehrliches Hineinhören in mich, wo ich Lust zu habe. Das ist natürlich ein Anspruch, den wahrscheinlich viele Leute haben. Aber ich habe wirklich immer wieder versucht zu gucken, okay, was sind Themen, die mich interessieren? Also das ist dann sozusagen eher das, wo ich hingezogen werde, aber vielleicht auch sind Sachen, die mich stören. Und das ist jetzt keine Kritik an Institutionen wie McKinsey, aber wo ich einfach merkte, das ist vielleicht dann doch nicht ganz mein Weg. Also insofern habe ich mir immer wieder auch bei allem Stress, den all diese Jobs mit sich gebracht haben, die Zeit genommen zu reflektieren, von oben auf die Themen zu gucken, um dann zu überlegen, ist das wirklich mein richtiger Weg? Und ich habe es eben schon gesagt, neben der Analyse, die vielleicht viele Leute machen, gehört dann als zweite Komponente eben auch das Handeln dazu und da eben dann auch unter immer mit ein bisschen Sicherungsnetz, das will ich auch offen sagen, aber dann eben auch den Mut zu haben, zu springen.
Die Entscheidung dann, ein Beratungsunternehmen zu gründen, oder ihr sagt, glaube ich, Analyse- und Beratungsunternehmen, was gemeinnützig ist, was sich um Themen kümmert, die sozial sind, die Impact haben, ist ja auch nicht so eine Entscheidung, die man mal so eben trifft, weil den Beweis dafür, dass das funktioniert und tragfähig ist, gab es ja damals auch noch nicht. Du machst das, glaube ich, seit etwas mehr als 13 Jahren. Ich habe mich vorhin nochmal auf eurer Webseite umgeguckt. Ihr seid schon richtig eine große Truppe. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Drei-Mensch-Laden, sondern ihr seid, weiß nicht, wie viel? 40, 50?
Hätte ich mal so getippt. Nee, wir gehen auf die 100 zu.
Über 100? Wahnsinn, ja. Erzähl mal die Geschichte, wie ihr entstanden seid und vielleicht, was heute eigentlich so eure Themen sind.
Ja, das mache ich sehr gerne. Und in der Tat, die Gründung von Fineo ist nichts, was man einfach mal so macht, weil man auch die Idee nicht einfach so hat. Und deswegen muss ich vielleicht erklären, wie bin ich dazu gekommen. Also, wenn man in die Bertelsmann Stiftung kommt, und das auch noch mit einem Hintergrund als Naturwissenschaftler und geprägt durch McKinsey, dann ist man sehr zahlenverliebt. Und ich hatte von Stiftungen oder respektive dem gemeinnützigen Sektor keine Ahnung. Insofern war meine Frage, als ich anfing, worüber reden wir eigentlich? In welchem Markt befinde ich mich? Und da habe ich zwei Erkenntnisse gehabt. Das eine ist, ich war sehr, sehr positiv begeistert, ob der Größe dieses Marktes. Also mal zwei, drei Zahlen. Wir reden in Deutschland über einen Markt mit mehr als 600.000 gemeinnützigen Organisationen, allein in Deutschland. Das ist riesig. Wir reden über einen Markt, wo ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr bewegt werden. Auch das ist durchaus substanziell und groß. Und das alles auf der Habenseite, was fantastisch ist. Gleichzeitig war ich dann aber auch schockiert, ob der Intransparenz in diesem Markt, weil niemand konnte mir genau sagen, wer sind denn eigentlich diese 600.000 Organisationen, geschweige denn, was machen die und was ist der Impact? Und meine These war dann, wenn wir hier mehr Transparenz reinbringen, dann wird es hoffentlich dazu führen, dass A, vielleicht auch die Gelder zu den Playern fließen, die den größtmöglichen Impact haben, und B, werden wir auch noch mehr Menschen begeistern, sich gesellschaftlich zu engagieren, weil sie mehr Vertrauen haben, mehr wissen, was eigentlich mit ihrem Geld passiert und zielgerichteter dann auch Geld einsetzen können. Also das war so ein bisschen die Ausgangssituation, dass wir mehr Marktintelligenz, und das klingt jetzt sehr technisch, aber mehr Marktintelligenz brauchen, um die Welt besser zu machen. Dann war es natürlich ein Riesenvorteil, dass ich in der Bertelsmann Stiftung saß, weil ich das nicht als Andreas Rickert dann irgendwie alles starten musste. Das hätte auch nicht geklappt, das will ich sehr klar sagen, sondern ich konnte es in der Bertelsmann Stiftung starten. Das heißt also, ich habe ein tolles Team dort gehabt, deswegen sofort eine Gründungsgruppe von Menschen, die begeistert waren. Ich habe, muss ich auch sehr klar sagen, die Rückendeckung der Familie Mohn, das hilft sehr stark, und explizit will ich Brigitte Mohn an der Stelle dankend erwähnen gehabt. Und natürlich konnte ich dann in der Stiftung das Ganze entwickeln, auf Dritte zugehen und dann eine Partnergruppe zusammenbauen. Und so sind wir dann vor, in der Tat, mittlerweile 14 Jahren an den Start gegangen als gemeinnützige Aktiengesellschaft, getragen von wirklich sehr hoch reputativen Organisationen, klar, der Bertelsmann Stiftung, aber auch der Stifterverband, Stiftung Mercator war dabei. Wir haben die Deutsche Börse, KPMG, PwC am Anfang gehabt. Also insofern wirklich große Player. Und das war notwendig, weil wir Und so viel Boldness hatten wir, schon den Anspruch hatten, einen wirklichen Paradigmen-Shift in der Zivilgesellschaft zu bringen, nämlich, dass da, wo Gutes intendiert ist, auch wirklich die Informationen da sind, dass man Gutes machen kann. Und das war nicht selbstverständlich, hat auch viel Kritik am Anfang gebracht. Aber ich glaube mittlerweile, und jetzt springe ich mal dann 14 Jahre nach vorne, sind wir in einer Welt, wo das Thema Impact und Wirkung nicht mehr als Disposition steht, sondern dass sehr klar ist, das ist handlungsleitend für jedes gemeinnütziges Arbeiten und Handeln. Hm.
Lass uns nochmal vielleicht bei dem Satz bleiben, den du so im Nebensatz formuliert hast, der mich sehr beschäftigt, auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wo steckt man eigentlich das Geld hin? Wo hat man den höchsten Impact? Ich erinnere da an eine Diskussion, die ich mal gelesen habe zwischen Steve Jobs und Bono, wo Steve Jobs genau verstehen wollte, warum Bono bestimmte Sachen mit seiner AIDS-Stiftung macht und warum nicht. Und der auch immer gesagt hat, ich will Geld da einsetzen, wo es den größten Hebel hat. Mach mal so ein paar Beispiele vielleicht oder auch nur ein Beispiel in einem Bereich. Was ist ein schlechter Hebel, was ist ein guter Hebel? Also wie kann man sich zum Beispiel vorstellen, wenn man sich jetzt, wenn man vorher, ich wäre jetzt, bin ich nicht, aber Family Office, ich verwalte das Vermögen einer Milliardärsfamilie und die sagen, wir wollen was fürs Thema Umwelt tun. Wir haben das Gefühl, wir haben eine Verpflichtung, was zurückzugeben. Wie würdest du da rangehen, denen zu erklären, was hat Impact, was hat keinen Impact?
Ja, also erstmal, kein Impact hat nichts. Deswegen muss man sich auch bewusst sein. Jegliches Handeln, ja auch nicht handeln, hat Impact. Also dieser Konsequenzen sollte sich jeder auch bewusst sein, der irgendwo auf der Welt agiert. Aber jetzt ein bisschen konkreter. Ich will noch mal erstmal eine etwas allgemeinere Einführung machen zu dem ganzen Thema. Mhm. Weil was wir nicht, oder wo ich kein großer Freund von bin, ist das ganze Thema Effective Altruism. Ich will das mal kurz einführen.
Die Frage hättest du auch noch gekriegt, sehr gut.
Okay, sehr gut, dann habe ich das schon antizipiert, weil man natürlich, wenn ich so ein bisschen die ganzen Sachen hergeleitet habe, annehmen könnte, dass ich rein zahlenorientiert bin. McKinsey, Weltbank, Naturwissenschaftler. Und ja, ich versuche sehr analytisch an diese Dinge ranzugehen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich gesellschaftlich engagiert, ist es nicht nur eine reine Frage der Analytik, sondern es ist am Ende des Tages eine Frage der eigenen Werte, der normativen Positionierung und wofür auch letztlich das Herz schlägt. Und das kann ich nicht analytisch machen. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Was ist das Thema für mich? Ist es Biodiversität? Ist es Tierwohl? Ist es Chancengleichheit? Ist es Klimawandel? Man kann das natürlich schon auch analytisch sagen, was sind vielleicht die Root Causes, was sind die größeren Sachen. Aber am Ende des Tages ist das, und das unterscheidet vom staatlichen Handeln, etwas, was eine private Entscheidung ist und die sollte immer am Anfang stehen. Was treibt mich um? Und wenn ich dann entschieden habe, für mich ist das Thema Chancengleichheit entscheidend oder für mich ist das Thema Klimawandel entscheidend, dann kann ich analytisch gucken, okay, was sind dann vielleicht die Ansätze, die am sinnvollsten sind oder wo sind eben auch Lücken, in die man reingehen könnte. Also ich mache es mal ein bisschen plastischer. Wenn wir sagen, es geht uns darum, dass wir Jugendlichen, die vielleicht in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, die Chancen geben, auch in unserer Gesellschaft eine zufriedenstellende Zukunft zu haben, dann sollte man immer, und das ist ein Fehler, den viele machen, nicht von den eigenen Bedürfnissen her denken, sondern von den Bedürfnissen der Betroffenen. Also ich habe solche Fälle gehabt, dass Menschen, die aus komplett anderen Lebensrealitäten kommen, sagen, mir hat damals dieser Computerkurs was gebracht und deswegen will ich diesen Jugendlichen in irgendwelchen Brennschuhenschulen auch die Möglichkeit geben, Computerkurse zu machen. Das ist von seinen eigenen Bedürfnissen her gedacht, aber nicht, was für die Jugendlichen entscheidend ist. Also man muss gucken, was brauchen die? Und vielleicht ist halt eher das Thema, dass man Selbstwertgefühl aufbauen muss oder dass man vielleicht Soft Skills in anderer Art und Weise aufbauen muss. Also deswegen von den Bedürfnissen her denken. Das Zweite ist, dass man sehr häufig die Tendenz hat, auf das Kurative zu springen. Das heißt also, wenn man sieht, dass, ich nehme ein etwas anderes Beispiel, dass Jugendliche hungrig in der Schule sitzen, dann ist der Impuls, sofort Schulbrote zu machen. Das ist toll, das hilft auch, aber es hilft manchmal einmal rauszuzoomen und zu überlegen, was sind eigentlich die Ursachen, warum Jugendliche keine eigenen Schulbrote in der Schule haben. Und dann könnte man sagen, vielleicht ist die Intervention eine andere, die einen größeren Hebel hat, nämlich dass man versucht, die Eltern zu adressieren oder politisch aktiv zu werden, dass es nicht eine zivilgesellschaftliche Aufgabe ist, sondern dass per se Staaten oder die Schulen immer das schon zur Verfügung stellen. Also insofern, ich will nur zeigen, man kann auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Und da will ich jetzt noch gar nicht sagen, das eine ist gut oder das andere ist schlecht, sondern man muss sich nur bewusst sein, wo sind alles Hebel? An den Personen direkt oder eben auf der Gesamtgesellschaftsebene. Und dann kann man ableiten, was man gerne machen möchte. Deswegen ist für mich immer wichtig, wenn man sich gesellschaftlich engagiert, Das hatte ich eben schon mal gesagt. Man muss sehr klar haben, was interessiert einen, was sind die Themen, die einen umtreiben, und sich dann auch nochmal eine Mühe machen, analytisch zu überlegen, was sind eigentlich Ansätze, die sinnvoll sind und was machen andere auch schon und wo sind Lücken, wo ich vielleicht wirklich einen großen Hebel habe.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht's um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends, die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Das ist ganz interessant. Wir hatten vor einigen Episoden den Rutger Bregman, den holländischen Historiker, der im Grunde gut geschrieben hat und das andere tolle Buch, dessen Name mir gerade entfallen ist, der sehr stark in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen argumentiert und der eben auch immer sagt, okay, wenn ich helfen will, Menschen, die in der Armut sind, kann ich nicht sagen, pass mal auf, wir geben euch Bildung, weil die haben eben erstmal Hunger und jemand, der hungrig ist, ist nicht empfänglich für Bildung. Also still den Hunger, stell sicher, dass die keinen Hunger leiden müssen und dann kommen die selber auf die Idee, Bildung haben zu wollen. Das hat mich daran sehr erinnert. Lass uns noch mal einmal die Abgrenzung von Effective Altruism noch mal machen. Das ist ja sehr in Mitleidenschaft geraten, der Begriff, weil mit Sam Bankman-Fried ein sehr lauter Befürworter dieser Idee, ein Unternehmer kolossal in einen Skandal verwickelt wurde, große Pleite. Aber warum sagst du, grenzt du das davon ab und hältst du das grundsätzlich für eine schlechte Idee oder vielleicht, dass wir da nochmal einmal drauf eingehen?
Nein, also grundsätzlich halte ich all Ideen erstmal für diskussionswürdig, die sich damit beschäftigen, wie man die Welt besser machen kann. Und das ist auch dann das, was ich manchmal in unserer eigenen Welt und unserer Bubble immer schwierig finde, dass da sehr häufig Grabenkämpfe aufgemacht werden und dann auf einmal Player auch sehr dogmatisch werden. Das ist schade, weil wir ringen ja alle letztlich darum, halt die besten Ideen dann auch zu finden und mit denen dann nach vorne zu gehen. Warum bin ich bei dem Thema Effective Altruism so ein bisschen skeptisch? Das liegt einfach daran, dass man meiner Meinung nach die Seele aus dem, was gesellschaftliches Engagement rausnimmt, weil dann könnte ich wirklich rein analytisch sagen, okay, ich berechne, was ist der größte Mehrwert, den ich habe mit einem eingesetzten, gespendeten Euro, dann mache ich da eine Monetarisierung hinter, da sage ich vielleicht, ein Menschenleben ist am meisten zu ranken, dann komme ich dazu, dass die Impfung das Wichtigste ist und dann schmeiße ich alle Gelder einfach in Impfprogramme, weil dann habe ich den größtmöglichen Effekt mit meinem eingesetzten Geld. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist, weil wir A, natürlich dann vielleicht auch andere Sachen vernachlässigen, die genauso förderungswürdig sind. Und wie schon gesagt, wir höhlen eigentlich eine schöne Sache der Zivilgesellschaft und des gesellschaftlichen Engagements aus, nämlich die Empathie und die Motivation und die Begeisterung, die man hat für sein eigenes Engagement. Also insofern bin ich bei den Resultaten skeptisch, weil sie nämlich dann nur noch rein analytisch sind. Aber die Instrumente, die dem zugrunde liegen, die finde ich nach wie vor hochspannend. Die sollten wir eben auch nutzbar machen. Und das machen wir auch bei Fineo, dass wir solche Analysen fahren. Nur sollte man eben nicht es externalisieren oder einem reinen Algorithmus überlassen, wo man sein Geld hingibt, sondern am Ende des Tages die Entscheidung selber noch treffen.
Danke. Lass uns nochmal jetzt auf dein Unternehmen gucken. Was sind typische Kunden für euch? Sind das eher Unternehmen? Sind das Unternehmerfamilien? Sind das Privatpersonen? Ist das eine Mischung aus allem? Was sind so typische Kunden?
Ja, ich meine, wir sind jetzt hier in einem Kommunikationskontext. Deswegen muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil ich sage immer, unsere Zielgruppe sind alle, aber jeder, der Ahnung von Kommunikation hat, weiß, die Zielgruppe alle gibt es nicht. Insofern muss ich es ein klein wenig abschichten. Nichtsdestotrotz, ich fange mal auf der ganz obersten Ebene an. Was ist eigentlich die Mission von Phineo? Und die will ich betonen, weil wir selbst eben gemeinnützig sind. Unsere Mission ist, wir wollen Menschen und Institutionen begeistern, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und wir wollen, dass dafür die richtigen Informationen, Ressourcen und Tools zur Verfügung stehen, damit der größtmögliche Impact, die größtmögliche Wirkung hinten rauskommt. Also das ist so ein bisschen das, was bei einer Mission oben drüber steht. Und wenn man ein bisschen tiefer geht, dann haben wir eben eine ganze Wertschöpfungskette von Themen, die wir machen. Das eine ist wirklich reine Analysen. Das heißt, wir analysieren ständig Themenfelder. Wir gucken uns das Thema Demokratie an und gucken, was ist das Problem? Was sind Ansätze aus der Zivilgesellschaft, die sinnvoll sind? Was sind Lücken, in die man reingehen sollte? Wir machen das gleiche beim Thema Klima etc. Damit haben wir eine Datengrundlage, was sonst eigentlich keiner hat. Und dann kommt eben der Beratungsbereich, das ist sozusagen die zweite Seite von Phineo, die nochmal beide Seiten des Marktes dann bedient. Also auf der einen Seite haben wir natürlich durch unsere ganzen Analysen festgestellt, warum gemeinnützige Organisationen manchmal nicht ganz so wirkungsvoll sind, wie sie sich das wünschen oder vorstellen. Aber das ist ja keine schlechte Intention, sondern das ist manchmal einfach ein Mangel an Wissen, an Instrumenten. Deswegen haben wir mit dem Scala Campus eine Fortbildungsakademie, mit der man in der Breite versucht, auch die Zivilgesellschaft zu empowern. Und auf der anderen Seite des Marktes arbeiten wir sehr eng mit der geldgebenden Seite zusammen. Und das ist wahrscheinlich die, die du auch gerade über Artikel im Manager-Magazin etc. etwas präsenter hast. Und das macht uns auch, glaube ich, in der Größe relativ unique, weil wir eben das Vertrauen zum Glück von vielen Geldgebenden haben, die zu uns kommen und sagen, beratet uns mal, was wir tun können. Und da gibt es unterschiedlichste Startpunkte. Also ich habe einen DAX-Vorstand vor kurzem gehabt, der kommt zu mir und sagt, okay, ich sehe obdachlose Jugendliche in Berlin, das macht mich wahnsinnig, ich möchte genau dafür etwas tun. Also das heißt, kommt mir eine ganz klare Vorstellung, sagt, sucht mir eine Organisation, an diese Organisation spende ich jedes Jahr 1 Million Euro. Das ist ein relativ klar definierter Auftrag, das macht Spaß und dann sehen wir halt einfach, dass da ein Matching stattfindet und dann sind wir auch schon wieder raus. Es gibt ein anderes Beispiel, und das kann ich auch namentlich nennen, weil es eben auch in der Presse war. Susanne Kladden kommt und sagt, ich will 100 Millionen spenden. Und dann fängt man auf der grünen Wiese an, weil sie keine ganz klar definierte Idee am Anfang hatte, sondern wir haben dann gemeinschaftlich überlegt, was sind ihre Themen, was sind ihre Ansätze, die sie gerne fahren möchte, was ist der Horizont, wie lange man fördert. Und dann baut man daraus dann eine Strategie, sowohl thematisch als auch bis runter zum Portfolio. Wir haben dann knapp 90 Organisationen rausgesucht, die dann gefördert wurden über 5 Jahre. Also insofern, das ist mal das gesamte Spektrum, was wir haben auf der privaten Seite. Es wird mittlerweile noch komplettiert durch Corporates. Also wir arbeiten mit sehr vielen Unternehmen zusammen, die sich gesellschaftlich engagieren. Hier muss man einen sehr klaren Unterschied machen zu den beiden anderen Beispielen, die ich hatte, die rein privat sind. Ein Unternehmen ist kein Altruist. Das heißt, wenn ein Unternehmen zu uns kommt, dann haben wir immer 2 Cases, die wir aneinander legen müssen. Den gesellschaftlichen Case, also was kommt eigentlich am Ende des Tages durch das Engagement an Impact positiv raus, aber auch den Business Case, warum engagiert sich ein Unternehmen? Und da bin ich auch immer sehr klar, ein Unternehmen darf, muss sehr klar haben, warum es sich engagiert. Nur dann ist es auch nachhaltig. Und das muss man nicht irgendwie hinter versteckter Hand machen, sondern das kann man sehr offensiv auch machen. Also insofern, das ist die Unternehmensseite. Und da haben wir fast alle DAX-Konzerne mittlerweile schon begleitet in ihrem Corporate Citizenship. Und dann, und das finde ich das Schöne, dass wir auch die Seite mittlerweile haben, haben wir einen eigenen Bereich, der sich mit der öffentlichen Hand beschäftigt, weil dort natürlich auch das Thema im Raum ist. A, wie messe ich meine Wirkung? Weil das ist die originäre Aufgabe auch von staatlichem Handeln. Und B natürlich, wie kann ich mit Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um größtmögliche Wirkung haben? Hm. Also deswegen ist es etwas länglicher geworden, aber ich sagte dir schon, wir haben alle Zielgruppen und das Schöne ist, wir haben sie eben auch. Und das macht uns vielleicht auch relativ unique, weil wir natürlich jeweils auch Erkenntnisse aus der Zivilgesellschaft transportieren können in die Wirtschaft und von dem Public Sektor wieder auf die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft. Und am Ende des Tages glaube ich, dass das auch, wir reden ja auch über New Work etc., ein Weg ist, um die Probleme zu lösen. Wir denken nicht mehr in Silos, sondern wir verstehen, dass wir Probleme kollektiv, gemeinschaftlich angehen müssen. Und da sind wir vielleicht die richtige Ebene, der richtige Transmissionsriemen, um dieses gemeinschaftliche Arbeiten, das gemeinschaftliche Wirken zu treiben.
Hm. Musste eben daran denken, ich weiß gar nicht, wie der Gedanke kam, wie, als du über öffentliche Hand sprachst, wie sich gerade die Bundesregierung wahrscheinlich auch die vorherige Bundesregierung jetzt gerade ja an die Wand gestellt fühlen musste für die, weiß nicht, ob es die AfD rausgesucht hat, dass irgendwie Fahrradwege in Peru und also diese ganzen Projekte, die quasi Regierung oder wir als Land gefördert haben, die jetzt versucht werden, lächerlich zu machen. Also ich glaube, das ist auch wahrscheinlich ein großer Teil der Aufgabe, zu erklären, warum macht man bestimmte Dinge. Ne? Nicht nur zu machen, sondern auch eine Kommunikationsstrategie dafür zu haben, warum investiere ich Geld in Fahrradwege in Peru?
Ja, das ist ein schönes Beispiel, was wirklich auch eines der großen Probleme in unserer Gesellschaft zeigt, nämlich das Destruktive. Hm. Also nur zu gucken, wo machen andere Fehler oder vermeintliche Fehler und die dann nach vorne zu heben. Und das ist das, wo wir sehr stark gegenarbeiten. Also, dass wir einfach versuchen, gute Beispiele zu zeigen und vor allen Dingen auch wieder daran zu appellieren, am Ende des Tages müssen wir gemeinschaftlich diese Sachen angehen. In dem konkreten Fall stimmt es natürlich auch gar nicht so, wie es dargestellt worden ist. Dann sind wir auch noch, kommt noch die Komponente der Fake News hinzu. Mhm. Also insofern sehr, sehr ärgerlich. Aber wir sehen ja jetzt auch im Moment die sehr aktive Bürgergesellschaft, Zivilgesellschaft, die auf die Straße geht, das macht mir sehr viel Hoffnung, was eben auch eine offene, tolerante Gesellschaft anbelangt. Und was das staatliche Handeln anbelangt, ja, du hast es gerade gesagt, die Regierung steht schon auch teilweise natürlich auch vielleicht berechtigt, ob eines Nichthandelns und einer Dysfunktionalität, die sichtbar wird, am Pranger. Aber ich hoffe, dass man auch da rauskommt und dass vielleicht auch mal die Erfolge, die diese Regierung durchaus auch zu verzeichnen hat, etwas mehr nach vorne kommen. Mhm. Weil es nützt überhaupt nichts, nur zu schimpfen, sondern genau. Wir müssen gucken, dass wir gemeinschaftlich rangehen.
Ja, das wünsche ich mir genauso. Danke.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Du hast auch vorhin, weiß nicht, ob es Zufall war, aber als du darüber gesprochen hast, dass man sich erstmal Gedanken darüber machen muss, welche Themen sind es eigentlich, hast du das Wort Biodiversität als erstes in den Mund genommen. Und ich habe durch Zufall vor ein paar Monaten Kontakt mit einer Unternehmerin aus Berlin gehabt, die ich auch schon länger kenne, Anna Alex, die sich für das Thema Biodiversität einsetzt und dort an einem Workshop teilgenommen, der mir erstmal die Augen geöffnet hat, weil die ganze Diskussion im Thema Umwelt ja sehr stark in Richtung Klima geht. Und bei Biodiversität muss man schon zumindest mal eine Ebene tiefer googeln, um auf dieses Thema zu kommen. Und ich erinnere ein Schaubild, wo eine Forscherin irgendwie so mehrere Wellen, die hintereinander waren, immer größer wurden. Die erste war irgendwie Covid, die zweite war Klima, die dritte war dann irgendwie noch was. Und dann kam Biodiversität. Und Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sagen, das ist eigentlich das noch viel größere Thema, weil es auch natürlich Interdependenzen mit dem Klima hat, weil es Kipppunkte gibt, die noch dichter dran liegen. Und da habe ich so mitgenommen, dass wenn wir nicht aufpassen und es gibt zwei wohl Lungen der Erde, den Kongo und das Amazonasgebiet und beide sind bedroht und wenn da bestimmte Kipppunkte erreicht werden, dann haben wir Folgeschäden, die eben dramatisch sind. Und wie siehst du dieses Thema Biodiversität? Sind wir da gut aufgestellt oder ist das wirklich eins, wo wir eigentlich erstmal auch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes aufwecken müssen?
Ja, müssen wir. Und natürlich habe ich da auch eine gewisse Affinität zu dem Thema, weil ich ja eingangs auch erzählte, dass ich Ökologe bin von meiner akademischen Ausbildung. Also insofern ist es ein Thema, was ich hoffentlich auch einigermaßen verstehe und mir natürlich auch Sorgen macht aus dieser Sache. vielleicht aber auch nochmal da, wie du es gerade gesagt hast, die Bürgerinnen und Bürger dazu dann auch aufschrecken.
Nee, aufwecken erstmal nur. Schrecken aufwecken will ich auch nicht. Nee, aufwecken.
Gut, dann bin ich beruhigt, weil die Frage ist natürlich auch in der Tat, wie viel Sorge kann man den Menschen zumuten, bevor sie komplett resignieren. Mhm. Das heißt nicht, dass man in irgendeiner Weise Kleister über diese ganzen Probleme schnüren muss, aber man muss halt schon auch aufpassen, wie portionieren wir das und vor allen Dingen eben nicht nur immer die Probleme an die Wand malen, sondern im Idealfall aber auch schon zumindest Lösungsideen mit zu skizzieren. Also das ist auch immer unser Anspruch, den wir dabei haben. Also das Gute ist, es gibt nämlich auch hier Lösungen. Und die kommen sehr häufig auch, du hast ja gerade auch von einer Unternehmerin gesprochen aus Berlin, aus dem unternehmerischen Kontext. Also wir können diese ganzen Themen häufig angehen. Das ist vielleicht auch quasi die Kernbotschaft, die ich gerade mal wieder senden möchte. Ja, wir haben große Herausforderungen, aber wir können sie auch angehen. Und wenn wir dann mal eine gewisse Hierarchierung von Problemen mache, und das klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich revidiere, was ich eben gesagt hatte, dass ich meinte, am Ende des Tages muss jeder selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Aber ein paar Dinge sind vielleicht die Root Causes von anderen nachfolgenden Problemen. Und dann sehe ich genauso die Hierarchierung, die du gerade genannt hast. Wir haben Klima, aber auch Biodiversität auf der ökologischen Seite, die wir dringendst angehen müssen. Aber du hast auch von den Interdependenzen gesprochen. Deswegen ist aber auch Demokratie so wichtig, weil wir werden nur konstruktiv diese Probleme angehen, wenn wir das Ganze aus einer demokratischen, stabilen Gesellschaft heraus machen. Deswegen sind das jetzt auch mal für uns als Fineo die drei Hauptschwerpunktthemen, mit denen wir unterwegs sind. Aber ja, das Thema Biodiversität ist da, aber ich sehe eben auch schon Lösungsansätze, mit denen wir unterwegs sind.
Super. Lass uns doch mal weg jetzt von deinen Inhalten auf dich und deine Organisation kommen, wie ihr arbeitet. Du hast jetzt ja auch schon einige Jahre auf dem Puckel und wenn ich mal sage, die letzten 20, 25 Jahre sind sicher Jahre gewesen, wo sich sehr viel verändert hat, fast so wie so ein Hockeystick, wenn wir jetzt mal die letzte Entwicklung mit generativer AI nehmen. Was beobachtest du so beim Thema Arbeit? Was hat sich für dich geändert? Was hat sich in der Art und Weise geändert, wie ihr als Organisation arbeitet? Kannst du da schon vielleicht ein bisschen was berichten?
Das kann ich gerne machen und ich würde es mal vielleicht auf zwei verschiedenen Ebenen machen. Das eine ist unmittelbar, was ich erlebe als Fineo und dann einmal rausgezoomt, welche grundsätzlichen Tendenzen erlebe ich. Also als Fineo merken wir, dass sich dort auch der Arbeitsmarkt einfach ganz profan geändert hat. Also als wir gestartet sind, um mal so zwei Zahlen zu nennen, da haben wir Ausschreibungen gehabt und da waren wir noch gar keine große Brand. Da haben wir hunderte von Bewerbungen gehabt. Das fand ich schon damals erstaunlich. Auch das ist nicht mehr ganz der Fall. Also wir sehen einfach, dass jetzt, wenn wir Ausschreibungen haben, wir haben immer noch genug Bewerbungen, aber dann sind wir eher im zweistelligen Bereich. Und die Gründe dafür sind, glaube ich, auf zwei Ebenen. Das eine ist einfach, dass der Arbeitsmarkt per se angespannter ist. Das zweite ist, und das ist das Positive, ich sehe, dass wir nicht mehr alleinig sind mit diesen Themen, sondern Menschen, die sich mit unternehmerischem Ansatz, und dafür stehen wir, für die Gesellschaft einbinden wollen, haben mittlerweile mehr Optionen, als nur zu Fineo zu gehen. Und das ist das Schöne. Und damit zoome ich jetzt quasi auf die zweite Ebene. Ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen auch in ihrem Berufsalltag nicht mehr die klassische Karriere verfolgen, sondern wirklich versuchen wollen, das zusammenzubringen. Also das, was sie als normative, an Werte basierte Ausrichtung haben, auch in ihrem Berufsalltag. Nicht alle haben die Möglichkeiten dazu, aber viele wollen das. Entweder explizit, indem sie zu einem Player wie Fineo gehen oder fordern es bei dem DAX-Konzern, wo sie sind, auch ein in ihrem Arbeitsalltag. Und all das würde ich mal als wirklich den großen Trend sehen, dass wir als Gesellschaft, du hattest ja eben auch diese Tsunamis aufgemacht und ich habe mir das auch mitnotiert, auf der Kulturebene, dass wir vielleicht auch eher ein Tsunami in einer positiven Richtung haben, dass wir eine Kultur haben, die insgesamt in die Richtung gehen, konsequente Nachhaltigkeit und dass man nicht mehr schizophren, dass man irgendwie abends nochmal 10 Euro spendet für Greenpeace, sondern dass man das in seinen Lebensalltag und in seinen Berufsalltag integriert. Und das ist eigentlich der Transformationsprozess, den ich gerade beobachte und der mich sehr, sehr zuversichtlich stimmt.
Super. Ja, sehe ich auch so. Und vielleicht können wir da auch ganz kurz dieses Thema Generationenkonflikt aufmachen. Wird ja ich habe das jetzt mal ein bisschen recherchiert, seit den griechischen Philosophen wird ja aber die nachfolgenden Generation als dümmer und fauler bezeichnet. Das ist aber offensichtlich ja nicht so. Und wenn man sich anguckt, das, was wir, glaube ich, der Generation Z verdanken, ist dieses, dass die wirklich das Thema Purpose und auch so Weltrettung in größeren Teilen ernst nehmen als die Generation vorher. Klar, in deiner und in meiner, ich bin Deutschlands letzter Boomer, gab es das auch schon. Aber eben, es nimmt zu. Ne? Und die jungen Leute, die kommen eben in die Unternehmen, in die Organisation und fragen, was ist dein, warum darfst du sein, warum darfst du dich geben? Und wird dann sofort in die falsche Schublade geschoben. Was bilden die sich eigentlich ein? Die sollen erstmal leisten. Und die Energie, ja, die sollten wir nutzen.
Die sollten wir nutzen, in der Tat. Aber wir brauchen schon auch beides.
Natürlich.
Das soll jetzt nicht quasi aus der alten McKinsey-Schule jetzt zu sehr kommen, aber wir brauchen beides. Wir brauchen den Purpose, aber wir brauchen auch Menschen, und das müssen nicht alle sein, die aber auch bereit sind, die extra Meile zu gehen. Ja. Also ich bin komplett auch für eine ausgeglichene Work-Life-Balance, und das versuchen wir bei Fineo wir explizit auch zu bieten. Also ich glaube, Menschen, die bei uns arbeiten, werden das hoffentlich bestätigen, dass man sich dort nicht tot arbeitet. Und solche Orte muss es an vielen Stellen geben. Ich habe aber auch das Privileg, dass ich sehr stark in der Startup-Szene verortet bin, weil ich selber eben mich als Gründer verstehe, aber ich habe auch mehrere Gründungen mit begleitet als Angel etc. Insofern kenne ich die Startup-Szene, und da sehe ich eben auch viele Menschen, die mit sehr, sehr viel Energie und eben nicht mit einem 9-to-5-Ansatz unterwegs sind und Sachen gründen. Und auch das brauchen wir. Wir brauchen auch in einer Gesellschaft Menschen, die sagen, okay, ich bin wirklich jetzt so committed, dass es mir erstmal egal ist, wie viele Stunden ich arbeite. Hauptsache, ich bekomme die Sache auch nach vorne gebracht. Weil wir eben in einer Welt sind, wo wir relativ schnell auch Lösungen brauchen, wo wir sehr schnell auch große Lösungen brauchen. Und die funktionieren eben dann doch nicht nur mit einem, ich sage es jetzt schon ein bisschen böse, mit einem 9-to-5-Ansatz, sondern da brauchen wir auch welche, die nochmal committed sind und die extra Meile gehen. Wie gesagt, das gilt nicht für alle. Und ich versuche ja explizit bei Fineo auch einen Ort zu schaffen, wo anders es möglich ist. Aber ich bin froh, dass ich auch in dem alten Sinne Leistungsträgerinnen und Träger sehe, die halt wirklich sagen, okay, ich mache jetzt mal hier richtig Gas und gucke, dass da ein großes Unternehmen rauskommt. Aber bei den Startups, wo ich dabei bin, sind es eben da nicht die, die als Unicorn hin rausgehen wollen, sondern die halt wirklich mit skalierten unternehmerischen Ansätzen die Welt besser machen wollen.
Ja, also ich bin dir sehr dankbar dafür, weil ich häufig damit konfrontiert werde, wenn ich als New Work Experte irgendwo angekündigt werde, so ob ich denn jetzt auch der Meinung wäre, wir müssten alle 4 Tage arbeiten. Es geht eben genau darum, was du gerade gesagt hast, es geht darum, beides zu machen. Ne? Wir können mit niedrigen Leistungsstandards und Komfortzone weder die Probleme lösen, mit denen du dich beschäftigst, noch unseren Wohlstand in irgendeiner Form erhalten, noch sonst irgendwo hinkommen. Und ich glaube aber auch, dass man da vielen jungen Leuten Unrecht tut. Ja, es gibt einige, die dann schon mit Work-Life-Balance im Einstellungsgespräch kommen, aber ich habe 2 Söhne in dem Alter, 28 und 25, und die erlebe ich als wahnsinnig engagiert und interessiert, und die wollen was bewegen. Und auch dieses Konzept psychologische Sicherheit, was ja mittlerweile so Stand der Forschung ist, dass das der Erklärungsfaktor ist, warum Teams gut zusammenarbeiten, hat eben auch 2 Seiten, weil nur psychologische Sicherheit, aber keine hohen Leistungsstandards, ist eben Komfortzone, bringt uns nicht weiter. Wir brauchen beides, ne? Also damit Organisationen und Unternehmen wirklich in einer Learning Zone sind, brauchst du beides. Also von daher sind wir da auf on the same page. Lass uns nochmal wieder zu dir als Mensch zurückkommen. Ich habe in irgendeinem Artikel gelesen, der aber hinter einer Bezahlschranke war, wo so aufgezählt wurde, dass du jetzt auch noch bei Nixdorf Capital Co-CEO bist. Macht er zu viel? War so die Headline. Und hatte mir dann vorgenommen, ich möchte dich gerne noch mit dieser Frage, Headline konfrontieren. Machst du zu viel? Und warum machst du jetzt auch noch Nixdorf Capital CEO?
Ja, ich weiß, das war das Porträt im Tagesspiegel.
Ja, Tagesspiegel, danke, ja.
Die das dann etwas kritisch hinterfragt haben. Nein, mache ich nicht, Punkt. Am Ende des Tages zählt natürlich das Resultat. Also insofern kann jeder offensichtlich daran es dann auch bemessen, ob ich was bewege, und natürlich meine eigene Zufriedenheit, das will ich auch sehr klar sagen. Und mir macht es, ich habe das ganz am Anfang gesagt, sehr, sehr viel Spaß, und wie gesagt, ich empfinde es auch als Privileg, dass ich all diese verschiedenen Sachen machen darf. Ja, wenn man einfach mal auf dem LinkedIn-Profil guckt und man sieht all diese Sachen, die ich mache, also Fineo-Vorstand, Nixdorf Capital-Vorstand, dann bin ich wirklich bei wahrscheinlich knapp 20 Organisationen in den Boards, also Venture-Partner beim World Fund, Nachhaltigkeitsrat etc., dann wirkt das alles sehr, sehr viel. Ich muss aber jetzt 2 sehr abschichtende Sachen dazu sagen. Das eine ist, da wo ich in den exekutiven Rollen bin, also bei Nixdorf und bei Fineo, habe ich großartige Teams, und ich bin jemand, der wirklich sehr gerne delegiert und weniger aus Faulheit, sondern einfach als Grundprinzip. Und das bringt einem sehr viele Freiheitsgrade. Also insofern, das ist etwas, was sehr, sehr gut funktioniert. Ich will auch sagen, und das kann ich heute hier auch announcen, weil das nämlich jetzt auch bald in der Presse sein wird. Bei Fineo werde ich bald nicht mehr alleiniger Vorstand sein, sondern Anna Herrhausen wird zweite Vorständin bei Fineo.
Das ist mein Coup.
Ich bekomme eine großartige Kollegin, sodass ich eben nicht mehr alleinig Fineo dann leite. Und das wird natürlich auch helfen. Nicht, dass ich mich dort zurückziehe, aber dass man eben auch den Laden gemeinschaftlich noch nach vorne bringt. Also insofern will heißen, ich habe wirklich Glück, dass ich überall mit tollen Menschen zusammenarbeite und deswegen eben auch das nicht zu viel ist. Das Zweite ist, dass auch wenn es viele Sachen sind, es unglaublich viele Synergien zwischen den einzelnen Jobs gibt. Weil natürlich am Ende des Tages die große Linie ist, ich möchte dazu beitragen, dass die Welt besser wird und ich möchte dafür, dass Ressourcen und Wissen zur Verfügung steht. Und das mache ich in all den verschiedenen Rollen, die ich habe. Also alle haben die gleiche normative Ausrichtung und ergänzen sich halt. Wenn ich bei Fineo einen Fokus auf die Philanthropie habe und auf die Analyse, dann habe ich, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen, bei Nixdorf Kapital eben den Kapitalmarkt im Blick, wo es aber darum geht, den Kapitalmarkt zu mobilisieren für Impact. Und beides am Ende des Tages führt dazu, dass mehr Ressourcen zur Verfügung stehen. Und wenn ich irgendwo auf der Bühne bin oder einen Podcast mache wie jetzt, ist am Ende des Tages auch egal, mit welchem Hut ich hier sitze, weil es alles auf das Gleiche einzahlt. Deswegen, ja, es ist viel, aber es macht wahnsinnig viel Spaß und ich hoffe, es hebelt sich gegenseitig im positiven Sinne.
Super. Wir kommen schon zum Ende. Wir hatten vorher ein Enddatum bzw. eine Endzeit definiert. Die letzte Frage, die ich an dich habe, ist die Frage, wo es für dich noch hingehen soll. Also was hast du noch vor? Wo möchtest du noch hin?
Ich habe noch sehr viel vor. Und das liegt einfach daran, dass bei allem Optimismus, den wir haben, wir auch noch wirklich große Aufgaben da draußen haben. Natürlich bin ich demütig genug zu wissen, dass ich das nicht alleine lösen kann. Aber ich sehe mich eben in einer Phalanx mit vielen anderen tollen Menschen, wo wir was bewegen können und müssen. Und natürlich mit dem, was ich in den letzten 20 Jahren aufgebaut habe, an Wissen, an Netzwerk, auch an Institutionen, habe ich auch eine gewisse Verantwortung, die ich auch spüre, daraus etwas noch Positives zu machen und vielleicht noch skalierter auf die Straße zu bringen. Also insofern, meine Hauptaufgabe ist erst einmal weiterhin mit Fineo auch wirklich das Thema Philanthropie, strategische Philanthropie, gesellschaftliches Engagement noch größer zu machen, dass noch mehr Geld bewegt wird. Und mit meinen anderen Tätigkeiten, die eher im Impact-Investing-Bereich sind, ist meine ganz klare Mission, dass wir Impact-Investing in den Mainstream bringen. Weil es reicht noch nicht, das, was wir an Kapital haben, vielleicht am Ende noch mal eine Zahl genannt. Damit wir die SDGs wirklich erreichen, haben wir im Moment noch eine Finanzierungslücke von 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das heißt, wir müssen noch einiges machen, um diese Lücke zu schließen. Und wir brauchen neben dem Kapital auch noch weitere Ideen. Deswegen bin ich eben auch noch aktiv in der ganzen Startup-Szene als Angel und versuche da eben auch Startups in dieser Richtung anzuschieben. Also insofern, ich bin an vielen Stellen noch aktiv und ich glaube, dass mein Portfolio genau in dieser Breite, wie ich es jetzt habe, nämlich Fineo, Nixdorf, meine Boards, meine Startups, die ich einfach weiterführen werde. Und damit habe ich genug zu tun. Und das macht mir aber sehr, sehr viel Freude. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit vielen anderen draußen was bewegen werden.
Super. Andreas, meine Vermutung, die ich hatte, dass du ein ganz besonderer Gast für uns sein könntest, ist mehr als aufgegangen. Ich würde mich freuen, wenn wir mit den 1-2 Jahren nochmal sprechen, weil das, was du machst, ist so genau auf der Idee von New Work, wie wir sie verstehen, und wir werden das weiter begleiten als Beobachter und danken dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles, alles Gute für deinen Weg, weil er ist ein Weg, der für uns alle gut und wichtig ist. Danke.
Danke dir.
Ja, wow, das war ein Ritt durch das Thema Philanthropie und ich hatte es in dem Podcast, glaube ich, an mehreren Stellen gesagt, das war eine absolute Wunschensangelegenheit. Als ich die Artikel über Andreas das erste Mal gelesen habe, also ich habe den ersten durch Zufall in die Timeline gespielt gekriegt und dann ein bisschen zurückrecherchiert, habe ich sofort ihm geschrieben, hat auch sofort Ja gesagt und dann hat es natürlich, wie das manchmal so ist, ein bisschen gedauert. Ich finde das extrem stringent, den Weg, und wenn wir mal uns die Idee von New Work angucken, auch Menschen dazu zu bringen, dass sie das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, das hat er für sich selbst, glaube ich, echt gut hingekriegt, hat auch das mehrfach fast ja original Bergmann-Style-mäßig für sich so erzählt. Und der Ansatz, den Fineo hat, finde ich großartig. Und für alle, die sich fragen, kann man da eigentlich auch arbeiten? Ja, man kann da arbeiten. Die haben also eine ganze Ecke von Stellenausschreibung draußen. Und da Andreas eben gesagt hat, dass die Zahl der Bewerber einen Tick zurückgegangen ist, möchte ich euch durchaus ermutigen. Sie suchen zum Beispiel gerade eine Seniorberaterin, Pressesprecherin und Kommunikationsmanagerin und weiterhin auch noch Mitarbeiterin in Fundraising und Partnermanagement. Also, und für all die, die das verfolgen wollen, man kann sich da auch einen Newsletter bestellen. Und ich glaube, das ist eine Unternehmung ist, die wir alle irgendwie unterstützen sollten. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und euch noch eine gute Woche.